Ja, dann will ich das von Herzen gerne tun. Ja, nun habe ich mal eine Frage. Was macht ihr, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und die Ampel springt auf gelb? Gas geben, drüber fahren. Und wenn du hinter dem Gelbfahrer bist, dann hast du gefühlt auch noch gelb und fährst auch noch mit, ne? Was machst du, wenn da eine Stoppstraße ist und kein Verkehr ist? Fahren. Gut. Ich meine, du kannst das machen, diese Signale so wenig beachten, und es gibt immer so drei Konsequenzen, die eintreten können. Das erste, es passiert gar nichts, Schwein gehabt. Das zweite, da kommt doch noch einer und dann kracht es. Das kann sehr unangenehm werden. Und das dritte, dann sind diese komischen Freunde und Helfer da und die geben dir dann Mandat, vielleicht nehmen sie dir so nach dem Führerschein ab. Das heißt, wenn es Zeichen gibt, ist das eine Frage, wie gehe ich damit um? Achte ich auf sie? Nehme ich sie ernst? Oder ignoriere ich sie? Ich war gestern ja schon alleine, habe beim Nordsee im Forum gegessen und zwei Tische daneben kam die Rosa noch mit drei anderen Frauen. Und dann sah sie mich und dann habe ich gewinkt und dann hat sie gewinkt. Ein Zeichen. Wenn einer winkt, winkst du dann wieder, Fricke? Ja? Ja? Genau, ja? Ist doch schön, nicht? Also wir reagieren eigentlich normalerweise auf Zeichen, wenn es uns gefällt, freundlich lächelnd, wenn es uns stört, im Fahren einfach durch, nicht beachten. Und ich glaube, wir sollten uns sensibilisieren für Zeichen. Zuallererst für die Zeichen, die uns der Herr gibt. Aber vielleicht auch für die Dinge, die in unserem Leben zum Ordnen richtig und notwendig sind. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir daran denken. Der Jesus hat eine ganze Reihe von Zeichen gegeben und mit einem wollen wir uns heute beschäftigen. Darf ich das erste Bild haben? Die Predigt soll heute unter dem Thema stehen, das Beste kommt noch. Und wir wollen uns zunächst einmal ins Johannesevangelium hineinbegeben und dort sehen, was es für Zeichen gibt. Das erste in Johannes 2, die Verse 1 bis 12, das soll gleich unser Thema sein, Verwandlung von Wasser in Wein. Und das ist, wenn man so eine Überschrift setzen könnte, Jesus ist die Quelle des Lebens, die überfließende Quelle des Lebens. Und wenn wir dieses Zeichen für uns aufnehmen und diese überfließende Quelle, dann müssen wir auch überfließen. Sieht man nur leider meistens bei uns nicht. Das Zweite, wir lesen in Johannes 4, 46 bis 54, die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. Und hier können wir vielleicht darüber schreiben, der Herr Jesus ist auch der, der über die Entfernung Herr ist, der die Entfernung, in der Entfernung heilen kann und handeln kann. Und das ist vielleicht für uns heute auch ganz besonders wichtig zu wissen. Er kann es auch vom Himmel aus. Das dritte Zeichen, das er gibt, lesen wir in Johannes 5, 1 bis 17, Heilung des Lahmen am Teich von Bethesda. Und das wiederum ist ein Zeichen, dass der Herr Jesus Herr über die Zeit ist, dass die Zeit für ihn keine Rolle spielt. Für uns spielt sie eine große Rolle. Das vierte Zeichen, Johannes 6, Vers 14, die Speisung der 5000. Die Antwort ist sehr einfach. Jesus ist das Brot des Lebens. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, er braucht auch Gottes Wort. Und Jesus ist das Wort. Das ist die Symbolhandlung bei dieser Speisung. Das fünfte Zeichen, Johannes 6, die Verse 15 bis 21. Der Herr wandelt auf dem Wasser und er stillt den Sturm. Ein Zeichen für uns, dass der Herr Jesus auch Herr über die Natur ist, über alles, was in dieser Welt geschieht. Ein sechstes Zeichen, Johannes 9, die Verse 1 bis 41, die Heilung eines Blindgeborenen. Jesus ist das Licht der Welt, ist für uns dieses Bild, dieses Zeichen, das wir daraus erkennen können. Und schließlich das siebte, die Auferweckung des Lazarus aus den Toten, Johannes 11, die Verse 17 bis 45. Und hierzu können wir sagen, der Herr Jesus hat die Macht über den Tod. Von der Quelle des Lebens, von der überfließenden Quelle des Lebens bis zum Tod, der Herr Jesus hat alles in seiner Hand. Und Zeichen für Zeichen begleitet er uns auf diesem Weg. Wir beginnen mit der Quelle, wenn wir ihn als Herrn gefunden haben, und wir werden im Tod enden, Und über diesen Tod ist der Herr. Und danach kommt noch etwas. Das sind die Zeichen, die im ersten Teil des Johannesevangeliums stehen. Im zweiten, ab Kapitel 13, lesen wir dann mehr über die Verehrung und Verherrlichung des Herrn. Eigentlich ein wunderbares Evangelium, und vielleicht lest ihr euch nochmal so diese 7 Zeichen mit dem ganzen Umfeld heute Nachmittag durch. Wäre eine ganz tolle Bereicherung eures Lebens. Aber jetzt wollen wir uns mit dem ersten Zeichen beschäftigen und zunächst einmal den Predigttext lesen. Gut, also ich lese jetzt mal aus der Elberfelder, da ist ein anderer Text, das macht aber sicher nichts. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Weinkrüge, Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisenmeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Das erste Zeichen, das er setzte. Das erste Zeichen zu Beginn seines Wirkens in dieser Welt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesu zu Kana in Galiläa. So lesen wir es in Vers 11. Und das erste Zeichen heißt, so wie ich es euch schon darstellte, es folgen weitere. Und nicht nur diese 7, es folgen viele Zeichen, die der Herr Jesus uns in unserem Leben gibt. Und es ist die Frage, ob wir das Rotlicht wahrnehmen, das er in unser Leben hineinstellt, ob wir die grüne Ampel wahrnehmen, die er in unser Leben hineinstellt, dass wir sehr aufmerksam und empfindlich dem folgen, was uns der Herr sagen will. Wir sind meist nicht so auf diese Zeichen und auf diesen Weg mit ihm eingestellt. Die Gesellschaft, die gaukelt uns was anderes vor. Die sagt, das Beste kommt nicht irgendwo da hinten, das kommt jetzt und heute. Martin, du musst deine Zeit nutzen, du bist jetzt so Middle-Ager, also jetzt nochmal richtig ran, ist bald vorbei, nicht? Also ran mal, nicht? Und nutz deine Kraft und was du alles noch hast, und ja, nicht? Und Dominik, du bist noch ganz jung und in Saft, nicht? Du musst deine Kraft auch nutzen jetzt und was lernen und Geld verdienen und das Geld ausgeben. Das Leben ist doch jetzt toll, nicht? Pierre, in deinem Alter ist doch super, nicht? Frau und Kind und auf einen neuen Job hinaus, in der neuen Gemeinde, nicht? Also jetzt nutzen und voller Kraft und Saft, und so wird uns das Leben vorgegaukelt, oder? So leben wir doch auch. Also ich habe das so ein ziemlich Stück hinter mir, deswegen kann ich das so ganz deutlich sagen. Ich bin jetzt 74 Jahre alt geworden und ich fühle mich noch nicht alt. Das darf ich mal gestehen, obwohl mein Körper das ab und zu signalisiert, dass er nicht mehr das will, was der Kopf noch könnte. Da muss ich mich darauf einstellen. Aber ich habe eine Basis, und das ist das Entscheidende. Darauf will ich etwas später noch kommen. Viele, viele Menschen, und ich glaube auch manche von uns Altgewordenen, die lernen dann, dass nach all diesen tollen Jahren, die wir uns vorgegaukelt werden, irgendwo etwas kommt, was dann nicht mehr so viel Spaß macht. Alt und hinfällig und gebrechlich, das Gefühl, überflüssig zu sein, vielleicht im Altenheim, und man wird nicht mehr besucht und nicht mehr wahrgenommen und ernst genommen, die Rente vielleicht so knapp, dass es hinten und vorne nicht reicht und man jeden Cent umdrehen muss, das macht dann keinen so Spaß mehr. Ist das das Beste? Also nach den Gesetzen der Welt kommt der ganz böse Schwanz am Ende. Und du merkst es den alten Leuten an, das Ende ist gar nicht lustig. Aber wenn ich auf das Beste hinlebe, das Jesus mir gibt, dann sieht das ganz anders aus. Dann habe ich einen wunderbaren Weg vor mir. Und in diesem Gedanken wollen wir uns einmal diese Geschichte der Hochzeit zu Kana näher ansehen. Wasser wird zu Wein. Ein Bild der Gnade. Und dieses Bild der Gnade steht über unserem Leben, wenn wir Jesus als Herrn haben in unserem Leben. Ich kann das für mich so sagen. Ich bin mit 44 Jahren zum Glauben gekommen. Das war ziemlich spät. Das ist jetzt gerade 30 Jahre her. Aber diese 30 Jahre Gnade über meinem Leben, die habe ich erfahren. Und die ist immer noch da. Und die trägt mein Leben. Also für mich war von 44 an Aufstieg. Und vorher war ich so, in dem weltlichen Aufstieg gewesen, aber dann bin ich weltlich abgestürzt. Und danach bin ich geistlich aufgestiegen. Ein Riesenunterschied, kann ich euch sagen. Ich weiß nicht, wie das andere gelaufen wäre ohne den Herrn, aber ich bin sehr glücklich, dass Jesus mein Herr wurde und in meinem Leben regiert. Es macht mich sehr, sehr, sehr froh. Was ist die Bedeutung dieses Wunders? Wir wollen uns zunächst mal so ein bisschen hineinarbeiten. Der Schauplatz, die Zeit, der Beginn des Wirkens Jesu, so wie ich es euch schon sagte. Das ist also der Anfang seines Handelns. Mit diesem Bild fängt er an. Eine ganz wichtige Angelegenheit. Das heißt also, es gab vorher keine Wunder. Wenn irgendwo in den Apokryphen steht, dass er schon Wunder als Kind gegeben hat, das stimmt einfach nicht. Dieses war das erste Zeichen und viele andere Folgen. Dieses war das erste Wunder und viele andere Folgen. Wunder, die er getan hat. Zweitens der Ort. Es wird hier von Kana in Galiläa gesprochen. Ich habe immer geglaubt, ich wüsste, wo dieses Kana ist, denn auf meinen vielen Fahrten bin ich von Nazareth häufig mit dem Reisebus durch Kana gefahren. Und da stehen dann so zwei Kirchen. Die einen sagen, hier war das. Und die anderen sagen, da war das. Das ist immer dieser schöne Streit, den man in Israel erleben kann, wo denn diese Wunder geschehen sind. Und für diese Predigt habe ich mich dann nochmal so ein bisschen hineinbegeben und nochmal ein bisschen recherchiert. Das ist so meine Art, dass ich manches dann nochmal genau nachlese. Und das ist der Vorteil, wenn man predigt, dass man dann sich auch eine Stelle besonders erarbeitet. Und ich musste dann lesen, es weiß keiner ganz genau, wo Kana gelegen hat. Aber ich sage, ist ja interessant, ne? Wahrscheinlich irgendwo da in der Gegend, das kann nicht weit weg gewesen sein. Aber das Kana, das also die Leute herangezogen haben, muss es nicht gewesen sein und wird es wahrscheinlich auch nicht gewesen sein. Das sind wieder unsere Irrwege, auf denen wir gehen und bei denen wir aufpassen müssen. Das Ereignis selber, der Dienst des Herrn hat begonnen. Und als sein Dienst begonnen hat, lernen wir was ganz Wesentliches. Die Familie, die leibliche Familie, die Verwandtschaft spielt keine Rolle mehr. Die Mutter und die Geschwister spielen keine Rolle mehr. Der Vater wird gar nicht mehr erwähnt. Maria steht nicht im Mittelpunkt, obwohl sie das ja eigentlich stehen könnte, als eine Frau, die in der Jungfrauengeburt einen Sohn zur Welt gebracht hat. Das ist doch so eine Sensation, die würde heute überall in der Presse stehen. Sie ist nur die Mutter Jesu. Sie ist in dem Sinne keine eigenständige Person. Sie ist Nebensache. Sie spielt eine Nebenrolle, auch wenn sie geachtet ist. Und wer ist der Mittelpunkt? Jesus. Jesus ist der Mittelpunkt. Und so sollte das für unser Leben auch sein, dass wir ihn als Mittelpunkt in unserem Leben haben. Und da sie diesen Mittelpunkt auch sieht und längst erkannt hat, was mit ihrem Sohn ist, sagt sie, was er euch sagen mag, das tut. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Vers für uns aus diesem ganzen Text. Was er dir sagt, Erich, das tue. Und was er mir sagt, Gerhard, das tu. Ich glaube, das ist das, was wir lernen müssen. Dass wir das Sagen Jesu in unserem Herzen aufnehmen und dann nicht verdrängen, sondern wirklich tun. Schauen wir uns das Zeichen etwas näher an. Da haben wir zunächst den Rat der Maria, ganz am Anfang in den ersten Versen. Und sie sagt, sie haben kein Wein. Das war ihr Ausgangspunkt. Und dann sagt sie zu den Jüngern, was er sagt, und zu den Dienern, das tut. Ein Gedanke zum Wein. Warum haben sie keinen Traubensaft getrunken? Hätte ja auch sein können. Ist das nicht mal richtig, dass wir Traubensaft beim Abendmahl haben? Müsste das nicht Wein sein? Da kommt dann immer die Antwort, ja, wir wollen ja denen gegenüber, die Alkoholprobleme haben, Rücksicht nehmen. Ich lasse das mal ganz draußen vor. Ich glaube ganz sicher, dass sie damals Traubensaft getrunken hätten, wenn sie es denn gekonnt hätten. Warum ging es nicht? Hitze. Im Moment sind so 40 Grad in Israel, 50 Grad in Indien. Das heißt, da hinten läuft über den ganzen Subkontinent eine riesige Hitzewelle, die uns Mittwoch hier auch erreichen soll, wie der Wetterbericht sagt. Dann werden wir 30 Grad kriegen. Das ist noch ganz gemäßigt. Hitze lässt diesen Traubensaft, wenn er dann zum Saft getreten worden ist, sofort den Gärprozess übergehen. Und wir haben also nur entweder gegorenen Traubensaft und der schmeckt gar nicht gut. Oder wir haben etwas weiter gegorenen Traubensaft und der fängt an, immer besser zu schmecken, je länger er vergoren ist. Ja, ich weiß was davon. Ich trinke gerne Wein. Insofern ist das mein Gleichnis hier. Ganz absolut. Vergorener Traubensaft. Und nichts anderes haben sie da gehabt. Und hier gibt es noch ein zweites. Wenn du bei der Hitze zwei Gläser von diesem vergorenen Traubensaft kriegst, dann hast du hier oben einen kleinen Blackout. Dann kommt Schwindeln und dann geht gar nicht mehr viel. Also wenn du es in der Kühle des Nordens tust, passiert bei zwei Gläsern nichts. Und wenn du es da in der Hitze tust, dann bist du schon alle. Also was haben sie gemacht? Schorle getrunken, wie wir das heute nennen. Mit Wasser verdünnt. Mit Wasser verdünnten Wein, vergoren, das war das Getränk. Und davon konnte man relativ viel trinken. Und das war nun alle geworden. Und was kam jetzt? Das, was es nicht so viel gab damals in Israel, richtiger, durchgegorener, zu Ende gegorener Wein. Das war der gute Wein, der jetzt kam. Das ist etwas sehr Interessantes, wenn wir uns das klar machen. Dann die Anordnung des Herrn. Und hierzu diese etwas Aussage, die es zunächst stutzig macht. Weib, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Das klingt nicht verächtlich, nein. Es ist ehrerbietig, aber es ist nicht liebe Mutter, es ist keine enge Beziehung, es ist mehr ein Stück ehrenvolle Distanz, die er hier aufsieht. Und wenn wir einmal schauen, was er mit seiner Mutter gemein hat, ist da noch irgendetwas, was sie gemeinsam haben? Ich glaube, für ihn ist jetzt etwas ganz anderes dran. Der Zweck, der Grund, aus dem er in diese Welt gekommen ist, bestimmt ab sofort sein Leben. Nichts anderes mehr. Der Erfüllung dieser Ziele, die Gott ihm mitgegeben hat, dieser Ziele, denen er selber bewusst ist und die münden in seinem Tod auf Golgatha am Kreuz, diese Ziele haben absolut Vorrang und alles andere muss sich unterordnen. Auch seine Mutter. Vielleicht ist das auch etwas, was wir in unserem Leben sehen müssten, dass Jesus den ersten Platz in unserem Leben einnimmt und alles andere sich unterordnet. Das ist nicht so leicht. Ich liebe meine Frau sehr und häufig hat sie noch vor Jesus ein Stück Platz in meinem Leben, obwohl das eigentlich gar nicht so sein sollte. Das ist für mich auch so ein Stück Liebes- und geistlicher Kampf, die richtige Stellung zu finden. Da ist es am schwierigsten. Bei allen anderen Dingen, glaube ich, ist das nicht mehr so problematisch. Jesus ist in diesem Sinne nicht mehr ihr Sohn, sondern er ist Gottes Sohn. Er ist Messias und das ist eine völlig andere Ebene. Das muss sie lernen. Ich denke noch an diese eine Stelle in der Bibel, als er geredet, gepredigt hatte und dann kommen die Jünger zu ihm und sagen, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern wollen dich sprechen. Und er sagt, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder und Schwestern? Du bist meine Mutter. Ihr seid meine Brüder und Schwestern. Er macht das deutlich an der Stelle. Nicht Verwandtschaft im leiblichen Sinne zählt, sondern Verwandtschaft im geistlichen Sinne. Wir sind Brüder und Schwestern im Herrn. Und das ist ungeheuer wichtig, das zu wissen und wahrzunehmen und auch zu leben. Was du begriffen hast, das tu auch und verdränge es nicht. Wir haben jetzt so 6 steinerne Krüge dort. Nicht aus Ton, sondern aus Stein. Und die haben einen Vorteil, sie nässen nicht durch, das Wasser bleibt also wirklich drin. Und für die Reinigungssitte der Juden, ein rituelles Waschen, wo man mit so einem doppelarmigen Krug so das Wasser sich über die Hand gießt, den anderen Henkel griff, das Wasser über die Hand gießt, das ist die Reinigungssitte. Also nicht mit Wasser waschen, mit Seife waschen oder so, sondern eigentlich nur mit Wasser symbolisch begießen. Das ist die Reinigungssitte. Hier hat man 6 solche Krüge, die ein großes Fassungsvermögen haben. Das, was hier an Zahl genannt wird, sind etwa 600 Liter. 600 Liter, eine unvorstellbar große, alle sechs zusammen. 600 Liter, eine unvorstellbar große Menge, wenn wir uns das mal klar machen. Stell dir mal vor, wir haben 600 Liter Wein. Den würden wir hier alle nicht schaffen. Wenn wir das austrinken wollten, würden wir uns alle hier auf den Boden hinlegen und im Koma liegen und erstmal einen Rausch ausschlafen müssen. 600 Liter Wein. Und er sagt, füllt die Krüge mit Wasser. Nicht mit Wein, füllt sie mit Wasser. Und dann lesen wir, und sie füllten sie bis an den Rand. Also nicht so 5 Zentimeter oder 10 Zentimeter nachgelassen, damit nichts überschwappt. Nein, bis an den Rand. Das hat zwei Bedeutungen. Das eine, Überfluss an Wein zeigt uns die Herrlichkeit Jesu. Überfluss an Wein, Überfluss an Leben, das er uns geben will. Dieser Überfluss wird deutlich an dem gefüllten Krug. Wenn du jetzt noch drauf gehst, läuft es über. Und das zweite ist, jede Manipulation unmöglich. Ich habe euch vorher gesagt, man hat Wasser mit Wein gemischt, lass mal 10 Zentimeter nach und kippt dann ordentlichen Wein auf die 10 Zentimeter oben drauf. Es schmeckt zumindest ein bisschen danach und riecht ein bisschen danach. Und die hätten das alle gar nicht gemerkt, die hätten das als Wein getrunken, nicht? Wenn du schon so ein bisschen angesäuselt bist. Nein, wirklich absolut manipulationsunmöglich. Das ist echt, das ist ein echtes Wunder, dass hier Wein drin ist. Und nun kommt der Küchenchef dazu. Der hatte keine Ahnung von dem Wunder. Der schöpft diesen Wein und der ist also völlig erschlagen. Die Jünger, die hatten mitgekriegt, was es war. Und wie es im Vers 11 heißt, und sie glaubten an ihn. Sie glaubten an Jesus. Aber der Speisemeister, der kommt aus der Gesellschaft. Der denkt wie unsere Leute heute. Wie kannst du den Leuten den schlechten Wein am Anfang vorsetzen? Und den guten hast du bis zum Schluss aufbewahrt. Das ist doch unmöglich. Das macht man doch umgekehrt. Das kommt doch schließlich auf den Effekt an, dass du den Leuten zeigst, was du alles Gutes hast und dass du ihnen das gibst. Und der Rest ist dann egal. Wenn sie dann abgefüllt sind, dann kannst du ihnen alles geben. Und hier ist es gerade umgekehrt. Das ist ein interessantes, anderes Bild. Der Effekt ist das Entscheidende. Und stellt euch einmal vor, der Wein wäre wirklich ausgegangen und Jesus wäre nicht da gewesen. Für die Feiern, wie sie dort im Vorderen Orient gefeiert werden, eine einzige Katastrophe. Da sind da so 500 Leute zur Hochzeit oder 1000 Leute und die feiern eine ganze Woche und dann plötzlich ist der Wein alle. Undenkbar, unmöglich. Ja, bei uns wird es nicht passieren. Wenn du feierst, da holst du dir immer das Doppelte dessen, was du wirklich brauchst und hast nachher dann monatelang Arbeit, damit dann den Rest noch aufzuzehren, damit du dich ja nicht blamierst. Nicht? Das durfte damals auch nicht passieren. Wir waren mal zu einer Verlobung eingeladen bei Arabern in Bethlehem im Hotel. 500 Leute zur Verlobung im Hotel. Das ist so etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Eine riesige Feier. War ganz interessant, das mitzuerleben. Aber jetzt wollen wir uns der Bedeutung zuwenden. Und damit wird es jetzt entscheidend, wichtig und gut. Die Herrlichkeit Jesu und seine Größe wird durch das Bild Hochzeit und Wein in dieser Kombination dargestellt. Hochzeit und Wein, wir finden das in Offenbarung wieder. Die Hochzeit des Lammes und der Wein, der getrunken wird. Es ist der Hinweis auf den Beginn des messianischen Reiches. Und was ist das messianische Reich? Das tausendjährige Reich, das Millennium. Viele Bezeichnungen dafür. Und Überfluss an Wein ist immer messianisch. Ihr könnt das also immer in diesem Zusammenhang sehen. Jesaja 25, Vers 6. Wollen wir mal gucken? Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichen Wein einlagern. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Gut gelagerter Wein, herrliche Weine. Also da wird das nochmal so richtig deutlich. Herrlich, gut gelagert. Das ist der, der nachher verwandelt wurde. Das war gut gelagerter Wein, wie ich es versuchte zu beschreiben. Dann Jesaja 27, die Verse 2 und 3. An jenem Tag wird der Herr sagen, einen prächtigen Weinberg habe ich. Kommt, singt ein Lied zu seiner Ehre. Ich selbst, der Herr, bin sein Wächter. Ich bewässere ihn immer wieder Tag und Nacht
behüte ich ihn, damit nichts und niemand ihm schaden kann.
Einen prächtigen Weinberg habe ich. Und natürlich auch das, was aus diesem Weinberg herauskommt. Das ist ein wunderbares Bild auf das messianische Königreich. Und dann kommen wir zu 1. Mose 12. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Die Zeit ist gekommen, dass diese Segnung Wirklichkeit wird. Die Zeit ist gekommen, dass das, was Gott zugesagt hat, auch endgültig in der endgültigen letzten Fassung geschieht. Wir werden daran erinnert und wir sollen das als unser Bild aufnehmen. Wir kommen zu dem Propheten Joel 2, Vers 19. Auf den Dreschplätzen häuft sich das Getreide und aus der Kelter fließen Most oder auch Wein und Öl in Strömen. Überfluss. Überfluss, das ist das, was wir haben. 2,24, Joel.
Auf den Dreschplätzen häuft sich das Getreide und aus dem Kelter fließen Most und Öl in Strömen.
Das hatten wir ja schon. Dann kommt jetzt noch 4,18.
Die Berge, zu jener Zeit fließen Milch und Most von den Bergen herab und die Bäche Judas führen das ganze Jahr über Wasser. Am Tempel entspringt eine Quelle, die selbst das trockene Schittim-Tal noch bewässert. Milch und Most fließen von den Bergen herab, die Berge triefen von Most und Wein. Stellt euch mal vor, was für ein Bild das ist.
Das ist das Bild des Überflusses. Dazwischen hat es Mangel gegeben. Und Mangel an Wein bedeutet immer das Ende des Judentums. Und Most im Überfluss, Wein im Überfluss, den Beginn des messianischen Reiches. Wir haben also mit diesen Bildern die Schnittkurve, an der wir sind. Es geht zu Ende und es kommt noch viel Besseres. Die Welt nähert sich ihrem Ende und wir nähern uns unserer Zukunft. Ich möchte dazu noch Amos als letzte Textstelle haben, Amos 9.
Die Israeliten werden die in Besitz nehmen, was vom Gebiet der Edomiter übrig geblieben ist. Auch über die Nachbarvölker, die einst mir gehört haben, werden sie ihre Herrschaft ausdehnen. Es kommt die Zeit, da wird es eine sehr reiche Ernte geben. Die Arbeiter mähen noch das Getreide ab, wenn der Bauer schon kommt, um den Acker wieder zu pflügen. Man tritt die Trauben noch in der Kälte, obwohl die Zeit der Aussaat schon wieder begonnen hat. Ja, es wird so viel Trauben geben, dass ihr Saft die Berge und die Hügel herabfließt.
Saft die Berge und den Hügel herabfließt. Das ist Wiederherstellung Israels zum einen und das tausendjährige Reich zum anderen. Die beiden Dinge kommen hier zusammen. Das, was geschehen ist, Israel kommt wieder in sein Land. Und das, was geschehen wird, wir werden das Ende dieser Welt erleben und dann ins messianische Reich übergeben. Der alte Wein, das Judentum, geht zu Ende. Der neue Wein, Wasser in rituellen Krügen zu Wein verwandelt, zeigt uns, dass das messianische Reich bevorsteht. Was ist Wein biblisch? Kein Mittel, um sich zu betrinken. Nein, es ist ein Symbol für Freude. Es ist ein Symbol für die Freude über unseren Herrn Jesus, über unseren Messias. Es ist ein Symbol der Freude über die Erlösung, die er geschenkt hat. Diese Freude, mit der ich jeden Morgen neu aufwache. Und wir können diese Freude hineinnehmen mit in die Mahlfeier. Und dort ist der Wein auch das Symbol des Herrn Jesus. Sein Blut. Es ist das Symbol der Erlösung, die er für uns geschaffen hat am Kreuz zu Golgatha. Überfließende Freude heißt es. Ich komme noch einmal zurück zu dem Bild der Welt. Man gaukelt euch vor, dass das Beste hier zu haben ist und dass man dafür viel Geld braucht, möglichst noch jung sein muss. Wenn man nicht mehr so jung ist, dann klappt das alles nicht mehr. Und dann am Ende geht es abwärts und wir sehen, das hat alles gar nicht gestimmt. Bei unserem Herrn Jesus ist das ganz, ganz anders. Das Beste kommt zuletzt. Und wir dürfen uns darauf noch freuen. Wir dürfen es erwarten. Es kommt auf uns zu. Die größte Freude kommt noch. Sie beginnt mit der Entrückung, wenn der Herr die Seinen zu sich holt.
Sie setzt sich fort über das Friedensreich, das messianische Friedensreich, über das Millennium, wenn der Herr mit den Seinen regieren wird. Es ist spannend, ich habe keine Ahnung, wie das sein wird. Ich kann es in der Bibel nirgendwo lesen. Und was so Ausleger hypothetisch links und rechts dazu denken, das lasse ich auf der Strecke liegen. Und alles endet für uns in der Ewigkeit, wo? Beim Herrn. Gemeinschaft. Und was sagt Jesus? Ich werde von diesem Weinstock nicht eher trinken, bevor alles vollendet ist. Das heißt, er wird mit uns Wein trinken. Ich freue mich auf den Wein, den ich mit dem Herrn Jesus trinken kann in der Ewigkeit, um noch zu unserem Bild zu kommen. Und das ist die Zukunft, die vor uns liegt. Und die liegt vor einem 74-Jährigen und einem 18-Jährigen und einem 50-Jährigen und einem 10-Jährigen gleichermaßen. Wir haben alle die gleiche Zukunft, wenn wir uns das klar machen. Entrückung, Millennium und beim Herrn sein. Darauf wollen wir uns freuen.